Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast mit einem Gast, den zumindest StammhörerInnen schon kennen. Das ist nämlich niemand anders als der Zukunftsforscher Sven Gaborjanski. Herzlich willkommen, Sven. Hi.
Hallo.
Freut mich total, dass du am Start bist. Und natürlich kann sich jeder schon denken und jede schon denken, warum und wieso und weshalb. Wir stehen hier kurz vor November, Ende Oktober. Und haben eigentlich einen zweiten Lockdown vor uns. Und wir haben im April schon mal gesprochen. Da habt ihr ja von To Be Ahead schon eine Prognose rausgegeben mit verschiedenen Szenarien in Bezug auf Corona, wie sich das auf die Wirtschaft auswirken könnte. Das war ganz spannend. Ihr hattet damals 5 Szenarien und das zweite Szenario, die Befreiung vom Italienfluch, die ist ziemlich genauso eingetreten, wie ihr das da schon skizziert hattet. So, und jetzt stehen wir natürlich erneut vor der Zukunft, wo wir nicht genau wissen, wie sie sich entwickeln wird. Und ich nehme das mal vorweg, weil ich weiß, dass du das sonst auch sagen würdest. Das kann Sven jetzt auch nicht sagen. Aber was er tun kann, ist uns mal durch verschiedene Szenarien führen und durch 3 Strategie-Roadmaps als Grundlage. Also erstmal herzlich willkommen. Genug der Vorrede. Wir starten direkt rein. Wo stehen wir denn da gerade, Sven? Und was sind diese 3 grundlegenden Strategie-Roadmaps jetzt in den nächsten Wochen?
Ja, also zunächst mal tatsächlich, lass mich diesen einen Satz am Anfang doch noch sagen, weil ich bin, das ist ganz wichtig, ich bin Zukunftsforscher, ich leite das größte unabhängige europäische Zukunftsforschungsinstitut, aber ich bin kein Wahrsager. Im Augenblick kann tatsächlich niemand sozusagen garantieren, in welchen Weg das geht. Und deshalb will ich von weg schicken, diese 5 Szenarien, über die wir heute reden und die ich in dieser Trendanalyse veröffentlicht habe, die haben alle die gleiche Wahrscheinlichkeit. Das ist wichtig, ja. Also wer verstehen will, wer die nutzen will, um sich und sein Umfeld oder sein Unternehmen sozusagen durch die nächsten Monate, durch den in Anführungsstrichen harten Winter zu steuern, der muss sich auf alle 5 dieser Szenarien gleichmäßig vorbereiten, weil keiner weiß, ob nun wieder wie letztes das Szenario Nummer 2 sozusagen Realität wird oder das Szenario 4 oder 5 oder sowas. Also das von weggeschickt.
Jo, vielleicht kurz als Ergänzung. Man könnte sich ja jetzt sagen, was soll das Ganze dann? Ich fand es damals aber ganz hilfreich, so ein bisschen Orientierung zu schaffen. Das hilft ja doch sehr, sich auf mögliche Zukünfte einstellen zu können. Und es geht hier nicht um Panikmache, ganz im Gegenteil. Es geht eher darum, so ein bisschen vielleicht Zukunftssicherheit so weit zu geben, wie man das überhaupt geben kann, ne?
Richtig, das ist der Punkt. Ich meine, natürlich ist das Einstellen auf 5 verschiedene Szenarien sozusagen parallel und gleichermaßen, wie soll ich sagen, eine größere Fleißaufgabe als das sich einstellen auf nur ein einziges Szenario. Aber auf 5 Szenarien sich einzustellen ist viel besser sozusagen als diese komplexen Wust an Orientierungslosigkeit vor sich zu haben und überhaupt nicht zu wissen sozusagen, wo es lang geht. Also ich finde, und das ist der Sinn der Szenario-Methode in der Zukunftsforschung, 5 Szenarien zu haben, die tatsächlich Wege durch die Orientierungslosigkeit bieten, ja, ist ein wesentlicher Schritt, Souveränität bei der Steuerung seiner eigenen Zukunft zu bekommen. Und dafür ist das sehr gut. Und wie gesagt, beim letzten Lockdown, das eines dieser 5 Szenarien sehr ziemlich genau eingetroffen ist, beweist quasi, wenn man so will, nachträglich, dass es eine gute Idee gewesen wäre, sich damals auf diese 5 Szenarien einzustellen.
Ne? Absolut. Jetzt ist es so, wir wollen ja von diesem Kaninchen vor der Schlange Gefühl eigentlich wegkommen. Und da macht es halt Sinn, in der Tat mal zu überlegen, in welche Richtung es gehen kann. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, du hast erstmal grundsätzlich so 3 verschiedene Strategie-Roadmaps nochmal skizziert in dem Paper, was natürlich in den Shownotes verlinkt ist, damit alle das gut nachlesen können. Das erste ist die föderale Herrschaft der Autoritäten. Dann haben wir den neuen Generationenvertrag und dann Data to the People. Und das sind ja unterschiedliche, ich sag mal, grundstrategische Annahmen. Vielleicht können wir da einmal am Anfang drüber sprechen.
Genau, das ist eine wichtige Sache, weil manchmal bekommt man ja, wenn man so die Medien anschaut, die Nachrichten, die Zeitungen liest und auch den Politikern zuhört, heute bekommt man ja manchmal den Eindruck, dass diese Entscheidung, die da jetzt für den Lockdown getroffen wurde sozusagen und die Prinzipien, auf denen das beruht, dass das alles so alternativlos ist. Ja, dass es überhaupt keinen anderen Weg gibt, als genau das jetzt machen zu müssen. Und das stimmt natürlich nicht. Es gibt aus heutiger Sicht, jedenfalls aus heutiger Sicht von Zukunftsforschern, ziemlich genau drei Alternativen. Wir nennen das Strategie-Roadmaps, die man gehen könnte. Und an denen orientieren sich dann auch diese fünf Szenarien, weil eben man nicht nur den einen Weg gehen kann, sondern es drei sozusagen prinzipiell unterschiedliche Wege gibt. Der eine ist, der jetzt gegangen wird. Also ich habe das genannt in der Trendanalyse, diese erste Roadmap, so die föderale Herrschaft der Autoritäten. Was bedeutet das? Im Augenblick wird der deutsche Weg sozusagen durch einige wenige Autoritäten bestimmt. Also natürlich die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten, dieses RKI, ja, also das Robert-Koch-Institut, was quasi ein regierungsnahes Institut ist, und dann die Gesundheitsämter in den Regionen. Das sind die Autoritäten, die überwachen, also die haben irgend so ein Datenmanagement, die messen irgendwelche Daten und dann gibt es irgendwelche Durchschnitte, und wenn die diese Durchschnitte einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Zahl übersteigen, dann werden eben pauschale Maßnahmen für alle Menschen getroffen in dieser Region oder jetzt sogar eben bundesweit. Also sozusagen wenige Autoritäten haben die Macht, also messen Daten und je nachdem, ob die Daten nun gut oder schlecht sind, wenn sie schlecht sind, treffen sie Maßnahmen und kontrollieren und setzen sie diese Maßnahmen durch. Das ist der Weg, den heute die deutsche Politik geht, und der Grund, warum wir jetzt diesem Lockdown ausgesetzt sind, ist im Wesentlichen, und so wird das auch überall argumentiert, dass die Gesundheitsämter, also die Autoritäten, die Kontrolle über die Daten verloren, also über die Nachverfolgbarkeit verloren haben. Die kommen einfach nicht mehr hinterher. So. Kann man so machen? Muss man aber nicht so machen. Es gibt einen zweiten Weg, und den nennen wir den neuen Generationenvertrag. Warum heißt das neuer Generationenvertrag? Weil diese zweite Möglichkeit, damit umzugehen, also der große Unterschied zwischen der ersten, die ich gerade beschrieben habe, und der zweiten ist, dass bei der zweiten Möglichkeit nicht mehr pauschal eine Regelung oder jede Maßnahme für jeden Menschen gleich gilt, sondern man differenziert. Man sagt also, die Risikogruppen, also Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter, eben alle Menschen in den Risikogruppen, unterliegen dieser Art von Maßnahmen, und die anderen Menschen, die eben eine Nicht-Risikogruppe oder weniger Risiko haben, die unterliegen einer anderen Art von Maßnahmen. Ja, also man macht es nicht pauschal, sondern man differenziert. Das ist übrigens, das ist jetzt nichts, was sich Zukunftsforscher ausgedacht haben, sondern diesen Weg schlagen auch Virologen vor. Professor Streeck, der ist der bekannteste im Augenblick von denen, die das vorschlagen. Ja. Warum haben wir das neuen Generationenvertrag genannt? Weil in der Konsequenz dieses zweiten Weges sozusagen, ja, also dieser unterschiedlichen Behandlung verschiedener Risikogruppen, es im Prinzip darauf hinauslaufen würde, dass die älteren Menschen, also die zu der höheren Risikogruppe gehören, quasi möglicherweise tatsächlich in einen Lockdown hineingehen müssen, also einengende Maßnahmen haben, während jüngere Menschen quasi ihr normales, in Anführungsstrichen, Leben weiterleben können. Und sozusagen man behandelt sozusagen ältere Menschen, also die älteren Generationen und die jüngeren Generationen nicht gleich, und deshalb müssten sich beide darüber einigen, dass man so einen neuen Generationenvertrag schließt, dass sozusagen die Alten sozusagen diese Maßnahmen über sich ergehen lassen und die Jungen sie quasi mit versorgen, in Anführungsstrichen. Das ist der zweite Weg. Und dann gibt es doch einen
Vertrag umgedreht quasi. Ne?
Ja, im Prinzip genau. Ja, genau. Ne? Aber Generationenvertrag deutet auch darauf hin, und das habe ich auch beschrieben, das geht nicht, also so etwas geht nicht per Regierungsbeschluss anzuordnen oder per Allgemeinverfügung, wie heute so die Regierungen regieren, sondern darüber müsste man tatsächlich eine gesellschaftliche Debatte führen.
Volksabstimmung, ja, oder so. Ne?
Ja, oder zumindest im Parlament. Also ob es nun wirklich eine Volksabstimmung sein muss, das wird mal dahingestellt. Aber zumindest müssten die Abgeordneten des Volkes, also die Parlamentarier, darüber mal eine echte Grundsatzdebatte, eine Generaldebatte führen. Und auf diesem Weg könnte man das aber wahrscheinlich durchsetzen oder wahrscheinlich ja einfach zu einer Entscheidungsfindung kommen, sozusagen, zu einer demokratisch-parlamentarischen.
Ja, ja, und der dritte Weg, der ist ja radikal, ne? Digitalisierung ist ja sozusagen das vorherrschende Thema. Data to the people nennst du das, ne?
Richtig, richtig, weil, also das ist im Prinzip der asiatische Weg, ja, das ist in Asien und mit Asien ist jetzt nicht nur China gemeint, sondern auch Singapur, Taiwan und so weiter, diese Länder haben ja mit relativ großem Erfolg sozusagen die Epidemie zum Abklingen gebracht, dadurch, dass sie die Daten und die Maßnahmen, die darauf folgen, nicht durch zentrale Autoritäten managen lassen, sondern durch jeden einzelnen Menschen auf seinem Smartphone. Also kurz gesagt, es werden Daten analysiert, ja, durch eine intelligente App, die viel mehr kann als die deutsche App oder viel mehr darf, muss man sagen, als die deutsche App, die viel mehr Daten erkennen darf, analysieren darf, weitergeben darf. Und dann bekommt sozusagen jeder Mensch jeden Tag, in jeder Sekunde, wenn man so will, also in Echtzeit sozusagen auf seinem Handy, auf seinem Smartphone angezeigt, du bist jetzt, also so eine Ampel angezeigt, die leuchtet entweder rot, gelb oder grün. Grün heißt, du bist völlig safe, du bist nicht in Kontakt gekommen, du bist nicht infiziert, alles gut, leb dein Leben. Also natürlich mit Maske, also so gewissen Vor, aber leb einfach dein Leben. Gelb heißt, Achtung, du bist zwar nicht infiziert, aber, oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber du hattest schon mal Kontakt, also beschränke sozusagen dein Leben auf das Allernötigste. Und rot heißt, Achtung, du bist infiziert, nicht aus dem Haus gehen. Ja, und das ist eben, diese Informationen, deshalb haben wir das Data to the People genannt, hat jeder Mensch auf seinem Smartphone, ohne wochenlang auf irgendeinen Anruf irgendeines Gesundheitsamtes warten zu müssen, was da mit seinen Excel-Listen, ausgedruckten Excel-Listen und den Kopfhörern da sitzt und nicht mehr beim Telefonieren hinterherkommt.
Ja? Das ist natürlich Dinge voraus, die in Deutschland so nicht gegeben ist. Ne? Stichwort Datenschutz, Stichwort auch, dass viele Menschen ja gar nicht bereit wären, da mitzumachen. Und man bräuchte auch eine richtig gut funktionierende Technologie.
Das ist richtig, genau. Und deshalb ist auch das nicht etwas, was die Regierung aus meiner Sicht anordnen kann. Aber, und jetzt muss man vorsichtig sein, wenn die Situation noch schlimmer werden sollte, als sie jetzt ist, also wenn die Zahlen wirklich weiter steigen und so weiter, und wenn das Land, also ich rede jetzt über unser Land, über Deutschland, tatsächlich vor der Abwägung steht, dass jetzt entweder einige der Grundrechte wirklich beschnitten werden, also Religionsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, all dieses, all das, was man macht. Also wenn wir vor der Abwägung stehen, entweder diese Grundrechte wirklich für eine längere Zeit abzuschaffen quasi, oder auf der anderen Seite nur ein einziges Grundrecht, nämlich den Datenschutz, ein bisschen temporär runterzusetzen. Und wir würden darüber eine Volksabstimmung machen, dann würde ich eine Wette eingehen, dass ziemlich viele Menschen in diesem Land sagen, ach komm, lass uns den Datenschutz mal für ein halbes Jahr irgendwie runtersetzen oder vielleicht auch für ein ganzes Jahr, damit wir die anderen Sachen machen können. Ja? Also es geht nicht darum, bei dieser dritten Strategie jetzt den Datenschutz abzuschaffen auf alle Zeit, sondern es geht darum, dass die Abschaffung oder das temporäre Zurücknehmen des Datenschutzes ein kleineres Übel ist, als dauerhaft oder auf längere Zeit diese anderen Grundrechte einzuschaffen. Und deshalb ist diese dritte Strategie, diese Roadmap sozusagen, Data to the People, im Augenblick noch wahrscheinlich noch keine Option, aber jetzt kommt es zu den 5 Szenarien. Wenn die Situation im Herbst, Winter sozusagen schlimmer werden sollte, wenn wir in eine Situation kommen, die noch schlimmer ist als jetzt, dann wird das zu einer, jedenfalls aus unserer Sicht, realen Option, über die man nachdenken muss und letztendlich auch die Wahl hat, sozusagen sich dafür zu entscheiden.
Ja, dann lass uns doch mal kurz in diese 5 verschiedenen Szenarien reinschauen. Die Zeit reicht nicht, um das hier in aller epischen Breite darzulegen. Das kann man dann nachlesen. Es ist sehr lesenswert. Aber vielleicht gehen wir einmal kurz durch die verschiedenen Szenarien durch, damit jemand, der zuhört, einen Eindruck gewinnen kann.
Richtig. Lass mich 2 Sätze vorweg schicken. Diese Szenarien beziehen sich nämlich immer auf den Zeitraum von jetzt bis zum Mai 2021. Warum ist das so? Weil eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ab Mai, also über den nächsten Sommer, die Situation eh wieder, also wie in diesem Sommer sozusagen,
abschwächt,
irgendwie halbwegs okay wird. Und zweitens, weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass im nächsten Herbst, also heute plus ein Jahr, dann inzwischen Impfstoffe und Schnelltests für jeden zu Hause und so, sozusagen eine Situation entstanden ist, in der die Zahlen nicht wieder hochgehen. Das heißt, die kritischen Monate sind die Monate zwischen jetzt und dem nächsten Mai und dafür sind genau diese 5 Szenarien.
Let's go.
Ja. Und jetzt gibt es innerhalb dieser Zeit 2 Zeitpunkte, die schon heute absehbar sind, an denen Entscheidungen getroffen werden. Der eine Zeitpunkt ist die erste Dezemberwoche 2020. Also, warum ist das die erste Dezemberwoche? Weil jetzt ist beschlossen, der komplette November ist jetzt erstmal Lockdown. Okay, haben wir verstanden. Danach setzt sich die Regierung und mit dem Ministerpräsidenten wieder zusammen und entscheidet neu. Das heißt, die Frage, wie die dann neu entscheiden in der ersten Dezemberwoche, wird wesentlich darüber entscheiden, ob das Szenario sozusagen links rum oder rechts rum geht, also in welche Richtung das geht. Und dann gibt es einen zweiten Zeitpunkt. Das ist der Zeitpunkt im Prinzip nach dem Jahreswechsel, weil zu Weihnachten und Jahreswechsel, wie wir wissen, die Menschen zu Hause sind, ihre Familien besuchen und so weiter und so fort, feiern, ja, und sozusagen nach dem Jahreswechsel, also nach Silvester, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist, dass aufgrund dieser vielen Feiern und dieser Besuche, gegenseitigen Besuche, die Zahlen wieder hochgehen. Deshalb ist sozusagen Mitte Januar der zweite kritische Zeitpunkt, an dem wieder Entscheidungen getroffen werden, entweder in die eine oder in die andere Richtung. So, was passiert jetzt zum ersten Zeitpunkt, nämlich in der ersten Dezemberwoche? Wenn dort die Zahlen wieder runtergegangen sind, also verglichen mit jetzt, dann werden die Maßnahmen, wird der Lockdown wieder zurückgenommen. Das ist ja schon angekündigt. Dann erleben wir erstmal halbwegs entspannte Weihnachten und einen halbwegs entspannten Jahreswechsel. Und dann kommt der zweite Zeitpunkt. Und wenn nach dem Jahreswechsel die Zahlen nicht wieder hochgegangen sind,
dann sind wir mit dem blauen Auge davongekommen, ne?
Genau, deshalb heißt das erste Szenario das blaue Auge. Ja? Dann kommen wir irgendwie durch die Monate irgendwie Februar und März, retten uns quasi in Anführungsstrichen in das Frühjahr und dann sind wir wirklich mit dem blauen Auge davongekommen. Dann war das der zweite Lockdown, war der letzte Lockdown. Dann gibt es trotzdem Verlierer dieser Zeit. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Ja? Also die schon heute bestehenden Ungerechtigkeiten, also die Solo-Selbstständigen, ja, was ja nicht wenig Menschen sind, das sind ungefähr 5% der arbeitenden Menschen, also irgendwie 2 Millionen oder ein bisschen mehr als 2 Millionen, die bleiben weiter, naja, ich habe sie jetzt so ein bisschen provokant genannt, Menschen zweiter Klasse. Das ist natürlich so nicht gemeint, aber sie werden von der Politik so behandelt, weil alle anderen irgendwie 60% oder 67% Kurzarbeitergeld bekommen und den Solo-Selbstständigen gesagt wird, naja, wenn ihr jetzt kein Geld habt, dann geht halt zur Grundsicherung und beantragt Hartz IV, was die selbstverständlich nicht machen wollen. Ja, also ein Künstler, der irgendwie tausende Menschen, der gewohnt ist, auf der Bühne sich von tausenden Menschen feiern zu lassen oder ein Speaker beispielsweise wie ich, ja, als Keynote-Speaker, der ständig auf den Bühnen steht und mit den Vorständen dieser Unternehmen hier umgeht, der geht ja jetzt nicht zu Hartz IV. Ja? Also das ist ja nicht das Selbstbild. Also kurz gesagt, auch in diesem Szenario, das blaue Auge, wird es Verlierer geben. Das hat Gründe, die haben keine gute Lobby in der Politik und so weiter. Führt jetzt vielleicht zu weit. Ich wollte nur sagen, blaues Auge gilt nicht für alle, sondern einige haben auch zwei blaue.
Blaues Auge, ne? Also
richtig, genau.
Auch mal davon gekommen.
Genau.
Ja, kann ja natürlich auch sein, dass sagen, Anfang Dezember gesunkene infizierten Zahlen sind, aber wir dann wegen der ganzen Weihnachts- und Silvester und so weiter, Festivitäten, Aktivitäten, vielleicht auch der Erleichterung aller Menschen, so ähnlich wie wir das ja im Sommer auch erleben konnten, endlich kann man wieder zusammenkommen, dass dann aber auf einmal die Zahlen drastisch nach oben gehen.
Richtig, Szenario 2 und Szenario 3, weil wenn das so ist, also sozusagen wir erleben noch, also zu Weihnachten ist noch relativ alles gut, aber dann gehen die Zahlen wieder nach oben. Im Januar muss die Regierung wieder eingreifen sozusagen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Regierung eingreifen kann. Szenario 2 ist, die Regierung entscheidet sich für einen Strategiewechsel, den ich vorhin schon so kurz erklärt habe, nämlich, dass die Risikogruppen anders behandelt werden als die Nicht-Risikogruppen.
Der umgekehrte Generationenvertrag.
Richtig, der umgekehrte Generationenvertrag. Oder man sagt auch, das ist auch die, also man, das ist so, Schweden hat so eine ähnliche Strategie, dort heißt es die Protection-Strategie. Ja, also die im Wesentlichen sagt, schütze, also protect die Risikogruppen und lass die anderen möglichst halbwegs normal leben. Das hätte zur Folge, dass was wir heute so als Gegenmaßnahmen sozusagen sehen, sehr, sehr anders werden muss. Also beispielsweise die vielen Tests, die wir heute, also Corona-Tests, die wir heute an den Grenzen haben, wenn Leute wieder, also Urlauber wieder zurückkommen, ja, diese Massentests an den Grenzen, die wären dann sinnlos. Wenn die Zahlen im Ausland genauso schlimm sind wie im Inland, dann muss man auch die Leute, die da hin und her, nicht testen, weil sie überall schlimm sozusagen. Ja. Dann könnte man, aber das ist das Positive daran ist, man könnte diese ganzen Testkapazitäten wirklich fokussieren dorthin, wo sie hingehören, nämlich auf die Risikogruppen, in die Pflegeheime, in die Krankenhäuser und so weiter und so fort. Die Gesundheitsämter müssten nicht mehr jeder Infektionskette hinterher telefonieren, sondern sie würden sich genau konzentrieren auf die Risikogruppen. Also das wäre sozusagen der Weg in diesen umgekehrten Generationenvertrag. Könnte die Politik entscheiden, aber sie könnte sich dann im Januar auch anders entscheiden. Nämlich sie könnte entscheiden, ach nee, wir wollen diesen Strategiewechsel nicht, sondern wir bleiben bei unserer alten Strategie, die da heißt, wir tun alles, damit die Gesundheitsämter weiterhin die Kontrolle behalten. Ja, und das würde uns direkt sozusagen ins Szenario 3 führen. Ich habe das genannt, die Lockdown-Achterbahn. Warum Achterbahn? Weil wir dann wahrscheinlich in den dritten Lockdown gehen würden. Also dann würde im Februar der dritte Lockdown stattfinden und mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar im April ein vierter Lockdown. Also dann wird es immer diesen Wechsel geben. Lockdown, wieder zurück, Lockdown, wieder zurück. Deshalb ein bisschen so Achterbahnfahrt. Und das ist in der Tat ein...
Da ist Sprengstoff drin, ne? Also wirklich
das ist, für unsere Gesellschaft. Das ist ein richtig hartes Szenario, muss man ganz ehrlich sagen, weil wie soll ich das sagen, das macht das Land mürbe, das macht die Wirtschaft kaputt, das lässt die Arbeitslosenzahlen steigen und sorgt wahrscheinlich dafür, dass Deutschland nicht mehr sagen kann, wir sind das Land, was irgendwie so so halbwegs am besten durch die Krise durchkommt, sondern das hat dann wirklich wirklich extreme Auswirkungen eben auf der einen Seite auf die Wirtschaft und Arbeitsplätze und so weiter, aber auch auf die Stimmung im Land. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist fast schon eine Depression sozusagen, wenn man immer wieder in so einen Lockdown, also wenn die Menschen, ja, von denen rede ich jetzt, immer wieder in so einen Lockdown geschickt werden und immer wieder die Hoffnung, erst die Hoffnung haben und dann wieder die Hoffnung verlieren sozusagen. Ich bin Zukunftsforscher, ich kann diese Szenarien aufstellen, ich will sie eigentlich nicht bewerten, sondern bewerten müssen sie andere, das muss die Politik machen. Ich habe ein bisschen... Also würde es in dieses dritte Szenario kommen, hätte ich echt Befürchtungen, dass wir langfristige Schäden sozusagen davontragen.
Ich kann natürlich auch vorstellen, dass die ganzen Bemühungen, die wir jetzt im November unternehmen müssen, ne, und auch unternehmen werden, dass sie nicht zu den erwünschten Zielen führen. Und dann hätten wir ja schon Anfang Dezember wahrscheinlich eine ganz andere Situation.
Richtig, richtig, genau. Und das ist eine, also und das darf man, also das sagt zwar heute jeder, der drüber redet oder kommentiert oder in der Politik, dass es große Hoffnung gibt, dass eben durch diese 4 Wochen Lockdown oder Lockdown Light jetzt im November die Zahlen runtergehen, und es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber man muss auch ganz offen und ehrlich sagen, es gibt auch es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Maßnahmen nicht wirken. Warum? Weil sie eben quasi immer nur eigentlich auf den öffentlichen Raum bezogen sind, ja, also immer nur auf Restaurants und so weiter und so fort, und man den Privatraum der Menschen natürlich nicht kontrollieren kann. Also
Ja, plus in meinen Augen, jetzt bin ich selbst vierfacher Vater. Ich finde es ja einerseits gut, dass die Schulen aufhaben, andererseits muss man sich mal überlegen, wie hoch da die Gefahr ist, ne?
richtig, richtig. Das ist auch in der Tat. Also jetzt, da kann man jetzt eine Stunde drüber reden, so viel Zeit haben wir gar nicht. Aber worauf ich hinweisen will, einfach mit diesem Szenario 4 und dem Szenario 5, ist, dass es durchaus sein kann, dass wir in der ersten Dezemberwoche dastehen und die Zahlen sich gegenüber heute im besten Fall nicht bewegt haben, ja, also genauso schlimm sind wie heute, im schlechteren Fall sogar noch gestiegen sind. Was passiert dann? Dann gibt es zwei Möglichkeiten für die, wieder zwei Möglichkeiten für die Regierung zu entscheiden. Die erste Möglichkeit, das ist das Szenario 4, das heißt auch der asiatische Weg, folgt sozusagen dem, was ich vorhin gesagt habe, was die asiatischen Länder machen. Also ich halte es für, wenn so eine Situation im Dezember eintritt, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Stimmen in der Gesellschaft laut werden, die sagen, wir wollen eine Verlängerung dieses Lockdowns über Weihnachten, über den Jahreswechsel hinweg nicht akzeptieren. Wir wollen das nicht. Diese Einschränkung der, wie gesagt, ja, Reisefreiheit und so weiter und so fort, also dieser Grundrechte. Wir nehmen stattdessen in Kauf, dass wir eine Einschränkung im Datenschutz haben. Wir geben unsere Daten frei, wir erlauben diesen Apps, uns nachzuverfolgen, also wirklich zu verfolgen, wo sind wir. Wir erlauben diesen Apps, wie soll ich sagen, eine Intelligenz sozusagen in sich zu tragen, die da sagt, oder die sozusagen den Menschen warnt, wenn er sich im Umkreis eines anderen Menschen befindet, also wo die App weiß, dass der infiziert ist oder dass der in Kontakt mit Infektionen war. Also kurz, wir lockern den Datenschutz, plus wir verpflichten, also man kann nicht jeden Menschen verpflichten, diese App zu benutzen. Das ist natürlich klar. Aber was man machen kann, ist, man kann sagen, nur Menschen, die diese App benutzen, haben Zugang beispielsweise zu bestimmten, naja, zu Fußballstadien oder zu Kongressen oder zu Messen oder was auch immer. Also das kann man schon machen. Und ja, das ist ein Abgehen, oder das wäre ein Abgehen vom bisherigen Verständnis von Datenschutz und Privacy und so weiter. Aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man sozusagen im Dezember eine Volksbefragung machen würde, und wahrscheinlich braucht man gar keine Volksbefragung, sondern das trägt sich auch in die Politik, in die Abgeordneten des Bundestages hinein, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eine Mehrheit geben würde, dann zu sagen, komm, jetzt nehmen wir den asiatischen Weg, der hat sich, also da haben wir gesehen in Asien, dass die damit die Epidemie in den Griff bekommen haben. Jetzt beißen wir in diesen Apfel, dass wir den Datenschutz ein bisschen lockern, damit wir in den nächsten 3 Wochen oder wie auch immer, jedenfalls zu Weihnachten, die das Lockdown-Szenario wieder lockern können.
Tja,
Das ist der eine Weg, ja?
genau. Und was ist, wenn man sich nicht einigt oder wenn der Datenschutz dann doch höher gehalten wird als gedacht oder man einigt sich nicht auf die richtige Technologie? Whatever, kann man sich ja verschiedene Dinge überlegen. Dann kommen wir
Das
eigentlich zu Szenario 5, ne?
Richtig. Und das Szenario 5 heißt der dauerhafte Lockdown. Also wenn man sich vorstellt, dass es in der ersten Dezemberwoche keinen signifikanten Rückgang dieser infizierten Zahlen gegeben hat, und wenn auch die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten sozusagen nicht auf diesen asiatischen Weg gehen wollen, dann gibt gar keine andere Wahl, den Lockdown verlängern. also den November-Lockdown verlängern. Ja, erstmal werden sie ihn verlängern bis kurz vor Weihnachten, damit jeder noch ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, dass es zu Weihnachten dann ganz anders ist. Aber es gibt wenig Grund zur Annahme, dass es dann wirklich vor Weihnachten anders wäre, also die Zahlen anders wären. Also möglicherweise wird der Lockdown dann auch über Weihnachten verlängert und immer wieder verlängert und immer wieder verlängert, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen gelockert und dann wieder hochgesetzt. Also das ist sozusagen dieses Szenario 3, was ich die Lockdown-Achterbahn genannt habe, nur noch ein bisschen verschärft. Ja, also da sind die Abstände zwischen den Lockdowns kleiner und die Lockdowns selbst irgendwie länger in diesem Szenario 5, der dauerhafte Lockdown. Und das ist, ja, also, naja, wie soll ich sagen, es bleibt eigentlich der Fantasie jedes Einzelnen überlassen, was man sich dann vorstellt. Aus meiner Sicht scheint klar zu sein, dass man eine Demokratie, also diese Art von Zusammenleben, wie wir hier in Deutschland leben, nicht zu Hause auf Dauer einsperren kann. Das geht einfach nicht. Eine Demokratie lebt durch Miteinander, durch Kommunikation, durch Treffen, durch Meinungsaustausch, und auch die Wirtschaft, also die Marktwirtschaft, lebt durch, naja, Wettbewerb und Konkurrenz und freie Märkte und all diese Sachen. Was passieren würde, wenn man all das wirklich dauerhaft einschränkt? Da gibt es verschiedene Vorstellungen oder Warnungen sozusagen. Die einen sagen dann, naja, das wird zu einem Aufstand führen, also Aufstand sozusagen, die Verschärfung dieser Corona-Protestdemonstrationen, die wir ja schon hatten. Das ist ja jetzt nichts Ausgedachtes, sondern die gab es ja schon einmal, ja, nur noch schärfer. Das sagen die einen, ja, also die einen sagen, die Menschen werden aufbegehren, werden rebellieren. Und die anderen sagen, nee, die Wahrscheinlichkeit ist eher hoch, dass die Menschen resignieren. Also sich zurückziehen aus dem Gesellschaften ins Private, irgendwie zu Hause sitzen und sagen, naja, liebe Regierung oder wie auch immer Regierung, sagt uns, was wir tun sollen. Und beide Reaktionen oder beide Auswirkungen wären verheerend, aus meiner Sicht würden unsere Gesellschaft wirklich stark verändern, bis hin in die Wirtschaft, weil man hat das ja jetzt schon gesehen in der Wirtschaft, und das würde in diesem Szenario noch wahnsinnig verstärkt werden, dass deutsche Unternehmen einfach an den Rand der Zahlungsunfähigkeit kommen oder in die Zahlungsunfähigkeit hineinkommen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, dann werden sie entweder von ausländischen Investoren übernommen, ja, oder durch staatliche, also der deutsche Staat, Beteiligungsprogramme sozusagen geschützt. Dann steigt der deutsche Staat in all diese Konzerne ein. Dann hätten wir sowas wie kann man sich streiten, ob man das dann Staatskapitalismus oder Planwirtschaft nennt, aber jedenfalls wäre es nicht mehr das, was wir kennen, also die Marktwirtschaft, die wir kennen. Und jetzt habe ich so ein bisschen so den Teufel an die Wand gemalt. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das zwangsläufig in so ein Horrorszenario hineinführt.
Du hast ja am Anfang auch gesagt, also die Wahrscheinlichkeit ist im prinzipiell gleich, es sind aber 5 Szenarien, und wenn man die werten wollen würde, du machst es ja sogar auch in dem Paper, sagst ja deine Meinung dazu, dann sind diese beiden Lockdown-Szenarien 3 und 5 sicherlich nicht die man sich in irgendeiner Form wünschen sollte. Aber es gibt auch 3 Szenarien, wo wir ja mit natürlich veränderter Haltung, veränderten Maßnahmen, insbesondere bei 2 und 4, doch ganz gut aus dieser Krise rauskommen können. Mir wäre das blaue Auge am liebsten, wie wahrscheinlich den meisten. Ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ne? Also ich glaube, die Schwarzmalerei kann man beliebig lang fortsetzen, führt nur zu nichts. Und ich finde ja gerade gut, dass hier 5 Szenarien sind, die in unterschiedlicher Abstufung sind und nicht alle ein schwarzes Bild an die Wand malen.
Richtig, also du hast es gesagt, ja, uns allen wäre das blaue Auge, also das Szenario 1 am liebsten, aber dafür müssen wir, muss man ehrlich sagen, ein bisschen Glück haben, nämlich das Glück haben, dass jetzt dieser November-Lockdown die Zahlen runterbringt und die Zahlen dann über Weihnachten und Silvester auch unten bleiben. Das hat wirklich ein bisschen mit Glück zu tun. Szenario 2 und 4 bringen uns auch ordentlich bis in den Mai durch die Krise, aber sie haben was damit zu tun, und deshalb habe ich auch diese Trendanalyse geschrieben und diese sozusagen diese Kriterien sehr genau benannt oder diese Strategieempfehlung gegeben, was man dann tun soll, weil Szenario 2 und 4 haben ganz klar etwas damit zu tun, dass wir unsere Strategie im Umgang mit der Corona-Krise verändern müssen. Ja? Also wie gesagt, Szenario 2, die Trennung von nach Risikogruppe und nicht Risikogruppe und die unterschiedliche Behandlung, und Szenario 4 eben der asiatische Weg, also der technologische Weg sozusagen. Und ich wollte eben mit dieser Trendanalyse zeigen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, also wenn man die Anzahl der Szenarien sozusagen gegeneinander abwägt, eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir doch ganz gut aus der Krise rauskommen, aber es durchaus sein kann, dass wir unsere Art, wie wir damit umgehen, und zwar damit meine ich einerseits die Politik, ja, also die wirklich die Entscheidung treffen müssen, aber auch diejenigen, die, naja, für ihr Umfeld Verantwortung haben, also für ihr Unternehmen oder ihre Familie oder eben das eigene Umfeld, dass wir in diesen Szenarien 2 und 4 ein bisschen anders umgehen müssen. Nämlich nicht mehr sozusagen auf die Allmacht und Allwissenheit von Gesundheitsämtern vertrauen, sondern ein Stück anders selbst und selbst aktiver handeln. Das ist eigentlich die wichtigste Aussage in diesem Paper oder in dieser Trendanalyse. Und sie zeigt eben auch, zu welchem Zeitpunkt wir diese Entscheidung treffen müssen und sozusagen nach welchen Kriterien, also was an diesem Zeitpunkt erreicht sein muss oder eben auch nicht erreicht sein muss, damit das Szenario eben in diese Richtung oder in diese Richtung schwenkt. Ich glaube, wenn man das so versteht, wenn man diese 5 Szenarien so versteht, nämlich als kleine Landkarte der nächsten Monate und als Routenempfehlung durch diese Landkarte, durch die nächsten Monate, dann wäre ich sehr glücklich und im März bei der vorherigen Trendanalyse, also beim letzten Lockdown sozusagen, hat es ja schon mal so geklappt, und die Menschen und die Unternehmer, die das so gemacht haben, die Geschäftsführer, die sich eben auf Basis dieser Szenarien so vorbereitet haben, die sind ganz gut durch die Zeit gekommen, und ich hoffe, dass das jetzt wieder so passiert.
Ja, der Hoffnung schließe ich mich natürlich an aus mehreren Perspektiven. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, das einmal kurz zu skizzieren. Es ist eine heiße Leseempfehlung von mir. Ihr findet den Link zum Download dieser 5 Szenarien in den Shownotes. Und ja, Sven, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir schon mal jetzt eine gute Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel. Wir werden wahrscheinlich vorher nicht mehr sprechen. Aber vor allen Dingen wünsche ich dir und deiner Familie, dass ihr gesund bleibt.
Das wünsche ich dir auch.
Alles klar. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.